Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Außenminister der Europäischen Union haben vor einem Krieg zwischen den USA und dem Iran gewarnt. Der britische Außenminister Hunt mahnte, es dürfe nicht zu einer Eskalation kommen, die von keiner Seite gewollt sei. Der Konflikt zwischen den beiden Ländern hatte sich zuletzt wegen des Streits über das Atomabkommen mit dem Iran zugespitzt. Die EU-Außenminister waren heute in Brüssel zusammengekommen, um über den Konflikt nach dem Teilausstieg Irans zu beraten.
Der amerikanische Außenminister Pompeo hatte sich zum Treffen seiner europäischen Kollegen mal eben selbst eingeladen. Die änderten die gesamte Tagesordnung. Beim Streit über das von den Amerikanern gekündigte Atomabkommen mit dem Iran allerdings ist es geblieben. Wir haben Mike Pompeo klar gesagt, dass wir in einer sehr kritischen Situation sind. Es ist nun am wichtigsten, so zurückhaltend wie möglich zu sein, um jede Eskalation militärischer Art zu vermeiden. Die Lage im Nahen Osten spitzt sich zu. Der amerikanische Flugzeugträger Abraham Lincoln nimmt Kurs auf den Persischen Golf. Der Iran selbst hatte Teile des Atomabkommens aufgekündigt und der EU und den anderen Partnern ein Ultimatum von 60 Tagen gesetzt. Eigentlich sollte das Abkommen verhindern, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen kommt. Im Gegenzug sollten die Sanktionen gegen das Land gelockert werden. Ich denke, es gibt eine wirkliche Sorge, dass es eine unbeabsichtigte Eskalation geben könnte, die dann in einer wesentlich ernsteren Lage endet. Am Nachmittag traf Pompeo auch den deutschen Außenminister.
Im Moment sehe ich nicht, dass es ein besseres gibt oder auch keine Vorschläge für ein besseres Abkommen. Deshalb ist es, wie ich finde, verantwortlich, an dem, was man hat, festzuhalten.
Die EU versucht sich gegenüber den USA zu behaupten, bislang ohne großen Erfolg. Die Amerikaner sanktionieren nicht nur den Iran, sondern jedes Unternehmen, das dort Geschäfte machen will. Das Atomabkommen mit dem Iran, einst als großer diplomatischer Erfolg gefeiert, hat so kaum noch eine Chance.
Der Iran ist unterdessen bemüht, internationale Sorgen vor einer atomaren Aufrüstung des Landes zu zerstreuen. Mit dem Teilausstieg aus dem Atomabkommen wolle man weder provozieren, noch plane man ein kriegerisches Nuklearprogramm, sagte ein Sprecher der iranischen Atomorganisation. Mit Blick auf die Spannungen mit den USA sieht der Iran keine Eskalationsgefahr. Man rechne mit einem ernsthaften Gesprächsangebot aus Washington, hieß es aus dem Nationalen Sicherheitsrat. China reagiert auf die jüngsten US-Strafzölle mit Gegenzöllen. Wie die Regierung in Peking mitteilte, sollen von Juni an auf US-Produkte im Wert von 60 Milliarden Dollar Abgaben erhoben werden, je nach Produkt zwischen 10% und 25%. Die USA hatten in der vergangenen Woche die Zölle auf chinesische Importe im Umfang von 200 Milliarden Dollar erhöht.
Nach den jüngsten Kämpfen im Nordwesten Syriens sind mehrere tausend Menschen auf der Flucht in Richtung der syrisch-türkischen Grenze. Allein am Wochenende soll es in der Region um Idlib mehr als 200 Luftangriffe mit zahlreichen Toten gegeben haben, heißt es aus lokalen Quellen. Idlib gilt als letzte Hochburg der Rebellen gegen den syrischen Machthaber Assad. Regierungstruppen und deren Verbündete hatten die Angriffe in der Region zuletzt wieder verstärkt.
Über aktuelle Entwicklungen im Links- und Rechtsextremismus in Deutschland ist heute auf einer Konferenz des Verfassungsschutzes diskutiert worden. Dabei bescheinigte Behördenchef Haldenwang besonders Rechtsextremisten eine neue Dynamik, die bis hin zur Bildung kleinerer Terrorgruppen reichen könne. Zur Vorbeugung dringt der Verfassungsschutzpräsident auf neue Befugnisse, um die Szene in Bereichen des Internets beobachten zu können, die bisher nicht öffentlich zugänglich sind.
Menschen, die sich selbst in der Mitte der Gesellschaft sehen, demonstrieren gemeinsam mit Rechtsextremisten, wie hier im vergangenen Jahr in Chemnitz. Das erfüllt die Verfassungsschutzbehörden mit Sorge. Auf Einladung des Inlandsgeheimdienstes diskutierten heute Wissenschaftler, Journalisten und Vertreter der Sicherheitsbehörden, wie sich die Grenzen zwischen demokratischer Meinungsäußerung und Extremismus verschieben.
Das Phänomen der Entgrenzung zwischen Extremisten und bürgerlicher Mitte ist zwar nicht ganz neu, aber ist zum Beispiel auf der rechten Seite durch die Migrationsbewegung und die Debatten über eine angebliche Überfremdung und Islamisierung verschärft worden.
Strategie der Extremisten sei es, mit einfachen, oft emotionalisierten Botschaften Unzufriedene zu mobilisieren, mitunter auch mit Falschinformationen. Das müsse aufgedeckt werden. Die Linkspartei begrüßt, dass der Verfassungsschutz jetzt vermehrt auf das Phänomen des Rechtsextremismus schaut.
Bei aller kritischen Sicht auf den Verfassungsschutz als Nachrichtendienst, will ich sagen, diese Behörde kommt hier tatsächlich mit einem Anspruch nach Aufklärung. Was passiert in unserer Gesellschaft daher? Das finde ich als Innenpolitikerin sehr angenehm.
Um seine Aufgaben besser wahrnehmen zu können, fordert der Verfassungsschutz mehr Befugnisse in der digitalen Welt, wie Online-Durchsuchungen oder Spionage auf Messenger-Diensten wie WhatsApp. Einen Gesetzentwurf aus dem Innenministerium gibt es schon.
Insofern, glaube ich, haben wir einen guten Vorschlag gemacht, der dem Koalitionsvertrag entspricht. Und wenn jetzt seitens der SPD oder des Justizministeriums der Wunsch da ist, bestimmte Dinge noch einmal auf den Prüfstand zu stellen, auch was Kontrolle anbelangt, dann hätte ich zumindest erwartet, dass man das artikuliert und nicht einfach in Bausch und Bogen sagt, diesen Gesetzentwurf diskutieren wir gar nicht.
Aus dem SPD-geführten Justizministerium heißt es, Gespräche hätten im Rahmen der Ressortabstimmung bereits stattgefunden. Im Koalitionsvertrag seien maßvolle Kompetenzerweiterungen vorgesehen bei gleichzeitiger Ausweitung der parlamentarischen Kontrolle.
Auch bei der Vergütung von Auszubildenden soll künftig eine Untergrenze gelten. Einen entsprechenden Gesetzentwurf für eine solche Mindestvergütung, ähnlich dem Mindestlohn, will Bundesbildungsministerin Karliczek noch diese Woche ins Kabinett bringen. Auszubildende sollen danach im ersten Lehrjahr nicht weniger als 515 Euro im Monat erhalten dürfen. Es sei denn, tariflich ist etwas anderes vereinbart. Das Handwerk reagierte mit Kritik.
Lehrjahre sind keine Herrenjahre, sagt das Sprichwort. Im ostdeutschen Friseurgewerbe etwa liegt die durchschnittliche Ausbildungsvergütung deutlich unter 400 Euro im Monat. Die Bildungsministerin will Abhilfe schaffen.
Denn auf der einen Seite wollen wir die Leistung, die die jungen Menschen in den Betrieben erbringen, wertschätzen und anerkennen. Und auf der anderen Seite wollen wir uns weiter die hohe Dynamik in den Betrieben erhalten, gute und hochwertige Ausbildung anzubieten.
Der Gesetzentwurf sieht vor, von 2020 an bekommen Azubis im ersten Lehrjahr mindestens 515 Euro im Monat. Bis 2023 steigt die Mindestvergütung auf 620 Euro. Zudem gibt es Erhöhungen in den weiteren Lehrjahren. Laut Bundesagentur für Arbeit verdienen bundesweit rund 7% der Azubis weniger als 500 Euro im Monat. Die neuen Mindestsätze gelten aber nur für neu eingestellte Lehrlinge. Und die Tarifpartner können auch Ausnahmen von der Mindestvergütung vereinbaren.
Es ist so, dass diese Untergrenze gelten wird. Es gibt die Möglichkeit, über Tarifvertrag davon abzuweichen, aber nur, wenn Arbeitgeber und Gewerkschaften gemeinsam zustimmen. Das ist ganz wichtig.
Das heißt aber auch, Betriebe, die nicht tarifgebunden sind, müssen auf jeden Fall die Mindestvergütung zahlen. Handwerksbetriebe und kleinere Betriebe wären besonders betroffen. Vor allem in Ostdeutschland wäre das fatal, klagen Wirtschaftsvertreter.
Sie brauchen ja trotzdem Auszubildende. Die werden sich das jetzt dreimal überlegen, ob sie Auszubildende einstellen, weil sie können es am Markt nicht erwirtschaften.
Für etwa 90% der ausbildenden Betriebe ändert sich durch die Mindestvergütung jedoch nichts. Vor allem Industrie, Handel und Verwaltung zahlen ihren Lehrlingen schon jetzt deutlich mehr.
Bundesumweltministerin Schulze hat mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz gefordert. Zum Auftakt des Petersberger Klimadialogs warb sie für den Vorstoß von Frankreichs Präsident Macron. Er strebt an, dass in der EU unterm Strich bis 2050 gar keine Treibhausgase mehr ausgestoßen werden. Vertreter aus 35 Ländern beraten bei dem Treffen, wie das Pariser Klimaschutzabkommen umgesetzt werden kann. Es sieht vor, dass die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit gehalten wird.
An der Südküste Chiles schmelzen die Eisberge. In dem südamerikanischen Land kann man die drastischen Folgen der Erderwärmung schon jetzt beobachten. Beim Petersberger Klimadialog ist Chile in diesem Jahr Mitgastgeber und mahnt zu gemeinsamen Anstrengungen. Der Planet denkt nicht in Grenzen oder Nationen. Wir alle sind dafür verantwortlich, uns um unser gemeinsames Haus zu kümmern. Das ist die Verantwortung, die uns antreibt. Am Konferenztisch sitzen allerdings auch Länder wie die USA, die das Pariser Klimaabkommen gekündigt haben, oder Brasilien, das damit droht. Präsident Bolsonaro will die Rodung des Regenwaldes vorantreiben. Dies hätte dramatische Folgen für das Weltklima. Die deutsche Umweltministerin nimmt vor allem Europa in die Pflicht. Der CO2-Ausstoß müsse für Wirtschaft und Verbraucher mit Kosten verbunden sein, zum Beispiel einer CO2-Steuer.
Unser Ziel ist ausdrücklich nicht, dass der Staat am CO2-Preis verdienen soll. Es geht ausschließlich darum, mit diesem marktwirtschaftlichen Instrument den CO2-Ausstoß zu verteuern und das Vermeiden von Emissionen dann auch wirklich zu belohnen.
Bei einem Empfang für die Minister und Botschafter der 35 Teilnehmerstaaten wird auch Bundespräsident Steinmeier deutlich. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder auf dieser Welt eine Zukunft haben, dann müssen wir unsere Regeln, unser Wirtschaften, unsere Technologien weiterentwickeln und vor allen Dingen unser eigenes Verhalten ändern. Der Petersberger Dialog dient zur Vorbereitung der nächsten UN-Klimakonferenz. Sie findet im Dezember in Chile statt.
Die schwedische Justiz nimmt ihre Untersuchungen gegen WikiLeaks-Gründer Assange wegen Vergewaltigungsvorwürfen wieder auf. Nach der Festnahme in London vor gut einem Monat muss Assange zunächst eine knapp einjährige Haftstrafe in Großbritannien absitzen. Jetzt sei es möglich, dessen Auslieferung nach Schweden per europäischem Haftbefehl zu beantragen, sagte die stellvertretende Direktorin der Staatsanwaltschaft. Zuvor hatte Assange sich 7 Jahre lang in der ecuadorianischen Botschaft in London aufgehalten. Die USA haben bereits eine Auslieferung von Assange beantragt. Dort droht ihm ein Prozess wegen des Vorwurfs einer Verschwörung mit der Whistleblowerin Chelsea Manning.
Nach knapp 5-jähriger Bauzeit sind auf dem neuen Pekinger Flughafen Dashing International Airport die ersten Starts und Landungen von 4 großen Passagierflugzeugen getestet worden. In Betrieb gehen soll der Flughafen pünktlich zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China am 1. Oktober für zunächst jährlich 45 Millionen Passagiere. Später soll er zum weltweit größten Drehkreuz erweitert werden.
Schlagfertig, temperamentvoll und patent in Familie und Beruf. So kennt man Doris Day aus den meisten ihrer Filme. Vor allem an der Seite von Rock Hudson erspielte sie sich in den 50ern und 60ern den Ruf einer Traumfrau. Komödien mit ihr wie Bettgeflüster wurden zu Klassikern. Jetzt ist die US-Schauspielerin gestorben. Sie wurde 97 Jahre alt. Gonna
take a Sentimental Journey. Mit ihrem ersten großen Hit gelang Doris Day 1945 der Durchbruch als Sängerin. Ihr Gesang prägte dann auch viele ihrer Filme, ob Musicals, Romanzen oder Hitchcock-Thriller. Auch in Deutschland populär, ihre Paraderolle als perfekte und treusorgende Hausfrau.
Wunderschön.
Wunderschön, aber stets anständig, was der Hollywood-Star rückblickend durchaus kritisch sah. Das Image war so langweilig, die Jungfrau und ewig tugendhafte, all der Unsinn, völlig weltfremd. Doch das Publikum liebte genau das, die gespielte Unschuld. Komödien wie Bettgeflüster mit Rock Hudson wurden Anfang der 60er zum Kassenschlager.
Hallo?
Morning, Miss Mara. This is Rex.
Als Doris Mary Ann von Kappelhoff wurde Doris Day am 3. April 1922 in Ohio geboren. Ihre Großeltern waren deutsche Einwanderer. 4-mal war die Schauspielerin verheiratet. Schon 1968 beendete sie ihre Filmkarriere, lebte zurückgezogen in Kalifornien, kümmerte sich um streunende Hunde und Katzen. Im Mittelpunkt stand Doris Day nur noch an ihren Geburtstagen, von ihren Fans besungen.
Der Fußball-Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln begeht sein Comeback mit einem Erstliga-Neuling auf der Trainerbank. Wie der Club heute mitteilte, wurde Achim Beierlorzer vom bisherigen Ligakonkurrenten Jahn Regensburg als Coach verpflichtet. Der 51-Jährige erhält einen Vertrag bis 2021. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 14. Mai.
Über dem Norden und Westen bleibt morgen noch ein Hochwetter bestimmt. Im übrigen Land macht sich ein kleines Tief bemerkbar. In der Nacht ist es verbreitet klar und trocken, in Alpennähe fällt noch etwas Regen oder Schnee, in der Mitte und im Osten sind vereinzelt Schauer möglich. Morgen ist es anfangs oft sonnig, später wird es in der Mitte und im Süden wolkiger, von Sachsen bis nach Bayern gibt es Schauer, oberhalb von 1000 Meter noch Schnee. Heute Nacht Tiefstwerte von 7 bis minus 2 Grad und verbreitet Bodenfrost. Morgen werden an den Alpen 6, am Niederrhein 17 Grad erreicht. Am Mittwoch viel Sonne, später im Osten und Südosten wolkiger und gebietsweise Regen. Am Donnerstag überwiegend stark bewölkt, von Osten her Regen. Freitag insgesamt wechselhaft, aber wärmer.
Karen Mioska hat um 22.15 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Massenhafter Missbrauch in Lüchte, wie die Ermittlungen das Leid der Kinder verlängern. Und was Europa bewegt, das Ringen um die innere und äußere Sicherheit der EU. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.